Bist du jetzt mit Ferrari hergekommen oder mit dem E-Scooter?
Also ich fahre in der Stadt in der Regel und so 97,3% mit dem E-Scooter. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe noch im totalen Euphorieschub über die fantastische Besprechung in der Süddeutschen Zeitung.
Über dein neues Buch?
Ja, über mein neues Buch und dann in der Achse und Ruhrbaron. Da waren die ersten drei Rezensionen und das ist für mich vollkommen ein neues Thema. Die waren alle so positiv. Ich hatte irre gut geschlafen und ich habe mir einen Kaffee in der Siebträgermaschine gemacht, wie so alle zeitgenössischen Nerdys so machen. Und ich gesagt, ja, ich glaube, heute schreit es danach, ein absolut schwachsinniges Ding zu machen. Einfach mit einem Ferrari, der eigentlich für die Rennstrecke gebaut ist, in die Berliner Verkehrshölle reinzurollen. Also und für die NZZ zu ehren, bin ich hier hergefahren.
Das ehrt uns sehr.
Ja, nur für euch.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost-Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Heute mit einem Mann, der sich selbst wahlweise als Meister Yoda des Journalismus oder auch als Friedrich Merz minus Sauerland und minus Mofa bezeichnet. Das ergibt auch Sinn, denn er kommt aus Franken und sitzt viel lieber im Ferrari. Aber was haben Ulf Poschert und Friedrich Merz wirklich gemeinsam? Darüber spreche ich mit Ulf Poschert, der bald freieste Mitarbeiter bei Axel Springer. Es geht darum, wie sich Liberale und Konservative, wie er sagt, selber lahmlegen. Und ich will genau wissen, wen er meint, wenn er von Bückbürgern spricht. Herzlich willkommen, Ulf. Schön, dass du hier bist.
Hallo, Bea.
Wir duzen uns, da wir uns schon lange kennen. Und es wäre verrückt, wenn wir uns siezen. Ulf, warum ist Friedrich Merz für dich ein Bückbürger?
Ich gucke jetzt hier, um die Podcast-Szenerie zu beschreiben. Ich sitze hier in einem wunderbaren, schönen Büro. Und ich gucke auf ein fantastisches Bild von Konrad Adenauer, der logischerweise bei der NZZ gerade eine neue Züricher Zeitung liest.
Also wir sehen Konrad Adenauer im Liegestuhl und er hat die Zeitung in der Hand, die neue Züricher Zeitung.
Und in meinem Buch Bückbürgertum erzähle ich gewissermaßen die Kulturgeschichte der verlorenen Kulturkämpfe der Bürgerlichen. Und ich komme gleich, die Frage muss ich mit einer kleinen Ausschweifung beginnen. Und warum habe ich das Buch geschrieben? Ich habe es geschrieben, weil ich nach dem vielen Applaus, ich habe aus Versehen vergangenes Jahr einen Bestseller geschrieben, Shitbürgertum, das war die Geschichte der kulturellen Dominanz, die von links ab Gruppe 47 mehr oder weniger aufgebaut wurde, bis irgendwann, würde ich sagen, 2015, 2016 die kulturelle Hegemonie dieses Milieus so stark war, dass man nichts mehr gegen sie machen könnte. Der Erfolg kam, der Applaus kam, irgendwann stand ich in riesigen Villen, umgeben von Leuten, deren Kontostand, wenn ich nur dran gedacht hätte, mich hätte schwindlig gemacht. Und hab
ist
dann,
jetzt aber auch nichts, was du ablehnst.
Ne, ich feiere das. Ich finde, wir brauchen mehr Milliardäre oder Trillionaires wie Elon. Aber was mich daran gestört hat, ist, dass sie gestört hat meinen Sound. Und die mich gefeiert haben, so endlich sagt's mal jemand. So. Und eigentlich habe ich mich da immer gefragt, ja, was habt ihr denn? Das habe ich dann auch gefragt, was habt ihr denn in der Zeit gemacht? Was habt ihr denn in dieser Zeit gemacht? Aber die Antwort auf, ja, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich habe als Notar dies und das gemacht, ja, ich habe 4 Kinder großgezogen und so. Alles super. Aber mir ist klar geworden, dass das Shitbürgertum weniger heroisch war als das Bürgertum gebückt und hat sich nämlich dem immer nur gefügt. Was hat Adenauer damit zu tun? Adenauer hat ganz früh erkannt, dass mit der Modernisierung der katholischen Kirche die Union eigentlich ein festes Standbein, eine Wurzel ihrer Wählerschaft verlieren könnte. Und so erzähle ich die Kulturgeschichte auch von den immer wieder vorhandenen Einsichten von konservativen, liberalen Wirtschaftsverbänden, Kirchen, dass uns da was dräut, wenn wir nicht das fighten, und dann gleichzeitig die Niederlagen. Keiner hat was gemacht. Auftritt Friedrich Merz. Ich liebe Friedrich Merz.
Immer noch.
Den alten Friedrich Merz. Den Bierdeckel Friedrich Merz. Den Oppositionsführer.
Wo die Steuererklärung auf den Bierdeckel passt.
Ja, und wir müssen dahin. Ich bin sozusagen, ich glaube, Friedrich Merz mag mich nicht mehr. Weil
das
ich
konnte
ihn,
man auch schon nachlesen in
ja,
der
genau,
Zeit, glaube ich.
Ja, genau. Ich glaube, er mag mich nicht mehr, weil ich ihn dran erinnere, wofür er eigentlich stand, als Leute wie ich ihn begeistert gewählt haben. Wenn man googelt, welcher Journalist im Mainstream hat seit 2005 immer und immer und immer und immer und immer wieder Friedrich Merz gegen alle Anwürfe der Merkel, AKK, sonst was Welt verteidigt. Aber da ich Journalismus unabhängig definiere, ist mir auch vollkommen egal, wie lange ich das kann. In dem Moment, wo jemand handelt und es passt nicht zu dem, was er versprochen hat, kriegt er dieselbe Härte, ob er Friedrich Merz, Ricarda Lang oder Heidi Reicheneck ist. Da mache ich überhaupt keine Unterschiede.
Und was hat ihn für dich jetzt zum Bückbürger gemacht?
Naja,
weil
Anfang,
so nennst du ihn in deinem Buch.
Ja,
und stellst ihn in eine Reihe mit Angela Merkel, seiner Rivalin.
Naja, er ist sozusagen Angela Merkel, nur in länger und sauerländischer.
Und männlich.
Ja, auf jeden Fall hat er nichts von dem, was er im Wahlkampf versprochen hat, umgesetzt, de facto. Ich würde mal kleine Ausnahme sagen. Ich finde anfänglich, aber auch da sind wir in eine Great Zone gekommen, war es außenpolitisch gut. Aber wir brauchen Wachstum. Ich habe Friedrich Merz gewählt für den alten Friedrich Merz und eigentlich jemanden, der das macht, was ein großer Sozialdemokrat vor ihm getan hat, nämlich Gerhard Schröder.
Dieses mit der Land wieder, Agenda 2010.
Genau, wieder auf Wachstum. Und dass er das nicht macht und nicht nur nicht macht, sondern Dinge verschleppt. Es gibt noch immer, ja, wir versprechen, wir werden sofort einen Wandel in der Stimmung hinkriegen, schon im Sommer nach meiner Wahl.
Sollte man das merken.
Genau, dann kommt der Herbst der Reform, kam nichts. Dann sollte der Frühjahr der Reform, jetzt ist es der 30. Juni und ich nehme jede Wette an, dass auch da nicht. Stattdessen bückt man sich, macht einen Deal mit den
vor
Linken.
Vor wem bückt er sich genau?
Naja, vor dem Zeitgeist. Er bückt sich auch vor Medien, die gewissermaßen die Laufmädchen des Zeitgeists sind. Und ich
welche
finde,
Medien sind das für dich?
Ach, alle möglichen. Und ich glaube, das sind nicht die Medien übrigens, sondern es sind immer JournalistInnen, die sich zum Sprechrohr des Mainstream-Zeitgeistes machen. Also, wie gesagt, ich freue mich so wahnsinnig. Heute in der Süddeutschen einen besseren Text kann es nicht geben. In der Zeit, ich sehe das ja auch, es gibt in allen diesen fantastischen links-liberalen Mitte-Links-Zeitungen eben unabhängige Denker und auch kritische Journalisten, die erstmal ihre eigene Arbeitsethik haben. Und es gibt dann die Journalisten, die verwechseln sich. Sie sind die Retter der Demokratie, aber sie meinen nur unsere Demokratie.
Das ist der Haltungsjournalismus.
So nenne ich es gar nicht, sondern das ist der, wir definieren, was Mitte ist, Journalismus. Und Friedrich Merz hat da jetzt einfach viele neue Freunde gefunden. Und das Witzige ist, dass er wirklich glaubt, wenn es dann zum Wahlkampf kommt, wenn diese Milieus ihn wählen, werden sie nicht, die werden wie immer ihren Guru Habeck oder welche Figur, ich habe jetzt nichts anderes gesagt, sonst bei den Grünen als Spitzenkandidat aufgestellt ist.
Aber meinst du wirklich, Friedrich Merz lässt sich da vor allen Dingen von Medien, von linken Medien und Journalisten treiben und nicht vielleicht von seinem Koalitionspartner, beziehungsweise säße Friedrich Merz hier, würde der dich wahrscheinlich darauf hinweisen, naja, wir sind nun mal in einer Koalition mit den Sozialdemokraten.
Ja, stimmt, die Ausrede,
und die sehen
klar.
Das mit der Wirtschaft und den Reformen
ja,
etwas
ja,
anders.
Dann hätte ich gesagt, kein Koalitionsvertrag. So. Wie alle wissen, ich bin ein großer Guido Westerwelle-Fan, aber das Elend fängt immer am Anfang an.
Ehemaliger FDP-Vorsitzender.
Ja, 2009 14,6%, das größte Ergebnis, das man sich vorstellen kann. Und er hat sich einfach von Angela Merkel, der Gerissenen, einfach über den Tisch ziehen lassen. Und er hätte gesagt, pass auf, Spitzensteuersatz das, wir machen drei Sachen und ohne die unterschreibe ich nicht so. Und das hätte Merz auch machen müssen. Stattdessen hat er das Aufbrechen der Schuldenbremse zu seiner großen Idee gemacht. Also man kann ja sagen, wir machen das, aber dafür reformieren wir Rente, Sozialsysteme, Steuersystem. Also wenn man die Sozis wollen, nur also die alten Sozis. Ich habe die SPD gerne gewählt für Steuersenkungen. Bin Gerd Schröder und Joschka Fischer immer noch dankbar.
Das ist aber lange her.
Ja, aber ein Teil meiner Ferraris haben sicherlich damit zu tun, dass ich nicht so viel Steuer zahlen muss. Ich will aber noch mehr und ich finde, ich zahle unendlich zu viel Steuer. Es geht gar nicht. Aber ich will nur sagen, dass Koalitionsverhandlungen, egal in welcher Situation, müssen so geführt werden, dass du irgendwas verhandelst. Und so zu tun, ich spreche mit niemandem, ich verhandle nur mit der SPD, hat er ja auch gesagt, pass auf, wir haben diese Lage und wenn nicht, dann gehen wir nochmal in Neuwahlen. Einfach zu zeigen, so, und wenn ich 900 Milliarden, jetzt kriegt ihr das, was ihr immer wolltet, weil ihr einfach null mit Geld umgehen könnt, weil ihr einfach so hobbylos und ehrenlos einfach Geld rausschmeißt für jeden Unsinn, ja, dann will ich diese Reformen haben, sonst gibt's die Kohle nicht. Nichts davon, schlecht beraten, Dann gab es ja auch die sogenannten Wirtschaftsexperten, die ihm da geraten haben. Danach, oh, wir haben nicht gewusst, dass es ohne Reformabkommen, dass es da kein Junktim gibt. Das ist halt handwerklich schlecht. Es ist in der Sache schlecht. Und das Einzige, was mich freut, dass der von mir sehr geliebte Christian Lindner rückblickend als eine Lichtgestalt der deutschen Politik erscheint, weil er hat es mit zwei linken Parteien ausgehalten.
Das ist wirklich der Schuldenbremsen-Märtyrer.
Ja, genau.
Wer
genau.
Ist man erst im Nachhinein?
Ja, ja, so wie bei so vielen Sachen und wie er diese Parteien, also wenn Friedrich Merz mit seinem großen Abstand zur SPD es nicht schafft und Christian Lindner hat das mit knappen 10% hinbekommen, come on.
Aber da ist auch die Koalition geplatzt.
Ja, aber sie ist echt, hat dafür ganz schön lange. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Koalition hält.
Meinst du, die hält nicht bis 2029 wäre die reguläre Legislatur?
Ja, no way.
Hi. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Am 13. Juli kommen wir mit Machtspiel live nach Essen. Mein Gast dann? Serap Güler, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Mit ihr spreche ich über politische Wege zwischen Rhein und Spree, die wichtigsten aktuellen Themen und die Rolle Deutschlands in einer sich rasant verändernden Welt. Wir haben 3x2 Karten für euch reserviert. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt eine Mail an machtspiel@nzz.ch. Ich freue mich, euch zu sehen und jetzt geht's weiter. Ich will nochmal über dein Buch sprechen. Also beschreibst das Bückbürgertum als eine Gruppe im Bürgertum, das im Zweifel Konflikte scheut und sich dem Zeitgeist anpasst. Wo unterscheidet es sich zum Shitbürgertum, dem Vorgänger?
Ja, also es gibt ja beim Bücken immer der sich bückt und der, zu dem sich die Leute bücken. Ja, und
also in nicht so vulgärer Sprache, man biedert sich jemanden an.
Ja, aber es ist, ich weiß gar nicht, ob das Bücken so vulgär ist. Es geht eher so darum, dass die Shitbürger haben stolz erhobenen Hauptes diese kulturelle Dominanz erkämpft oder erstrebt, sehr diszipliniert, auch sehr intelligent, in Teilen ästhetisch sehr ansprechend. Also das ist ja eine ungeheure politische und gesellschaftliche Leistung dieses Milieus. Sie ist nur nicht so heroisch, wie die selbst das beschreiben, sondern es hat eben damit zu tun, dass die Bürgerlichen in den Wirtschaftswunderjahren wollte man einfach Wohlstand, da wollte man zum ersten Mal nach Italien in Urlaub fahren, sein kleines Häuschen vielleicht abbezahlen.
Wirfst du das den Leuten vor?
Nö. Ich, also,
hat man schon das Gefühl beim Lesen?
Nö, ich glaube, ich beschreib's nüchtern und kühl. Und ich glaube, es ist auch angebracht, dass ich mich selber ja auch bekenne zu meinen Fehlern. Also es gibt ja ein Kapitel, das heißt der gebückte Poschert.
Das aber relativ kurz ist mir aufgefallen.
Ja, aber zum Beispiel, das stimmt, aber es taucht immer wieder meine Irrtümer auf. Also zum Beispiel der gebückte Opportunist, da ist ein Einstieg mit einem Text von Ende 2015 und man sieht die Illusionen in der Migrationspolitik, kommt ein irre guter Text, sehr klug und sehr visionär und ich schreibe halt, alles daran war falsch in diesen Hoffnungen. Dieser Text von Ulf Poschert erschien am so und so. Also es gibt mehrere Stellen. Um deutlich zu machen, es geht mir ja anders als den Shitbürgern überhaupt nicht darum, eine moralische Hierarchie aufzubauen. Wer immer schon alles von Anfang an weiß, dem beglückwünsche ich. Ich mache Fehler, aber ich reflektiere die Fehler und das ist Teil meiner Ästhetik sozusagen. Die Leute, die einen Fehler gemacht haben, sind entweder Genies oder Angela Merkel, weil ihre Autobiografie ist auch ein absolutes Meisterwerk, habe ich natürlich verschlungen.
Mit dem Titel Freiheit.
Mit dem Titel Freiheit, das ist ja da, das ist wirklich zum Piepen. Aber das ist auch ein Buch, was gewissermaßen auf gefühlten 9000 Seiten, so langweilig ist das, ohne Selbstkritik auskommt. Ist richtig irre. Ist richtig verrückt. Aber Cliffhanger, ich will ja, dass alle Zuhörenden Bückbürgertum kaufen. Ich habe, glaube ich, die originellste Interpretation. Ich habe die einzige Stelle gefunden in dem Buch, wo sie wirklich sich verrät und habe dann eine psychoanalytisch-marxistische Interpretation von Merkels Werk abgegeben.
Das verrätst du jetzt aber nicht, da müssen die Leute ein Buch lesen.
Yes, bitte, genau. Und die ersten drei, die mit dem Dachzeile NZZ mir dazu eine Nachricht schreiben, die die Stelle gefunden haben, kriegen von mir ein mündig oder cool signiert zugeschickt.
Das ist doch mal ein gutes Angebot.
Ein kleines NZZ-Quiz für euch.
Was ich mich gefragt habe beim Lesen oder was mir so aufgefallen ist, also du hast ja hier wirklich so eine dichte, du hast gesagt Kulturgeschichte geschrieben. Also es ist so ein bisschen, ist schon anders als Shitbürgertum, fand ich, war immer so, finde ich, konnte man gut am Strand lesen, im Café, wenn man auf jemanden wartet, schlägst du irgendeine Seite auf, das hast du wie Instagram oder so. Ja. Und Bückbürgertum ist schon fast so, was man im Studium liest, hat mich so daran erinnert. Aber wenn wir mal in die Materie gehen, du schreibst halt die Geschichte der Bückbürger und wie sich die Liberalen und Konservativen eben den Zeitgeist angepasst haben. Und was mir aber auffällt, immer wenn du eine positive Figur hast, zum Beispiel Franz Josef Strauß, der
Gott, den liebe ich so sehr.
Als CSU-Mann, und man weiß, das geht meistens nicht gut aus, halt Kanzler werden wollte, dann sind die gescheitert. Wir haben gerade schon über den ehemaligen FDP-Vorsitzenden Christian Lindner gescheitert. Also die Figuren, die du als Anti-Bückbürger aufmachst, die konnten sich gar nicht durchsetzen.
Das ist das Interessante, weil ich glaube, das Scheitern, würde ich auch Friedrich Merz dazu nehmen, ist systemisch. Und es ist systemisch deshalb, weil Adenauer auch eher ahnt, was kommt, kann es nicht stoppen. Ludwig Erhard ahnt, was kommt, wenn er sagt, Wohlstand für alle, es war sein großer Erfolg, aber ohne ein kulturelles Fundament des Bürgerlichen wird es am Ende nicht aufgehen. Franz Josef Strauß war sicherlich einer der intelligentesten Politiker der Nachkriegszeit, sagen auch Linke und Linksaußen. Ja? Und dass er sich in den Auseinandersetzungen dann mit den Intellektuellen so verzwergt hat, dass er sie so beschimpft hat. Ludwig Erhard ja auch ein intellektuell wirklich brillanter Mensch. Alle scheitern am Ende. Helmut Kohl, der wahrscheinlich nicht weniger der klassische Intellektuelle war, aber der eine historische Figur von politischer Weisheit. Alle geistig-moralische Wende, Guido Westerwelle, alle haben es probiert. Und sie sind deshalb gescheitert, weil sie nicht gecheckt haben, dass ein Lippenbekenntnis nicht geht, sondern du musst, und das weiß ich halt als linken Kind, Kulturkampf fängt mit der Erziehung deiner Kinder an. Ich war mit 3 Jahren Kulturkämpfer. Mein Teddybär hieß Willy Brandt, der zweite Gustav Heinemann.
Also du würdest sagen, konservative Liberale machen zu wenig. Also
die haben halt alles dann ökonomisch verrechnet und nicht kapiert, dass ohne kulturelles Fundament keine ökonomischen Handlungsspielräume mehr da sind, wenn sich das Shitbürgertum durchsetzt. Ich meine, ÖRR, also wir haben jetzt gerade wieder Elon Musk Hetze im ZDF und so. Da gibt's ja keine Lernkurven, die machen einfach so weiter.
Das ZDF hatte in einem Beitrag gesagt, dass Elon Musk zu Jagd auf Migranten aufgerufen hatte, was nicht stimmt.
Ist einfach so armselig. Ja, so. Und auch da, die Bürgerlichen haben den ÖRR so zugelassen. Die Bürgerlichen haben zugesehen, wie die Universitäten kippen. Die Bürgerlichen haben zugesehen, wie die Kulturinstitutionen kippen. Die Bürgerlichen haben zu allem mitgemacht. Jemand wie Monika Grütters hat jede linke Scheiße mitfinanziert. Und zwar von morgens bis abends in der Hoffnung, dass es Applaus gibt vor dem Milieu. Sobald sie zur Tür raus ist, haben die unflätigste Sachen über sie gesagt. Und die haben sich halt immer für den Applaus dieser Leute, selber mit Angela Merkel, als sie dann anfing, sozusagen gewissermaßen ein publizistisches Tandem mit Bernd Ulrich zu formieren, zu glauben, dass Bernd Ulrich am Ende, ich schätze ihn sehr, der klügste grüne Publizist,
ehemaliger Chefredakteur der Zeit.
Und so, die glauben dann, dass dieses Bücken wird belohnt. Das Witzige ist nur, das weiß ich als linken Kind, nee, wird nicht belohnt. Die werden nie und nimmer den Sprung machen. Jemand wie Axel Springer, der Brandenburger Tor, und die Verachtung für ihn und die Verachtung, die sich, und das ist das Interessante, wo sich Shit, Bück und Feitbürgertum so begegnen. Feitbürgertum, was ist Feitbürgertum? Also ich habe eigentlich deutlich gemacht, dass jemand, der scheiße ist, wie ein Shitbürgertum, nicht Bürgertum ist. Jemand, der sich bückt, ist eigentlich auch kein Bürgertum, sondern für mich ist nur derjenige, der kämpft, Bürgertum. Und es gibt eine große verschüttete Tradition des Bürgertums in Europa, die nämlich nur zu dem geworden sind, was sie jetzt sind, durch Kampf. Axel Springer war sozusagen der unverstandene Feitbürger. Und das Bückbürgertum hat nicht gesagt, jetzt reicht, so reden wir nicht über jemanden wie Axel Springer, sondern die anderen Verleger, Bucerius, CDU-Mitglied, Augstein, FDP-Mitglied, ich glaube, man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man sagt, kein großer Freund der Israelis und der jüdischen Community. Und die haben ihn alle dran gehängt. Henry Nann, am Schluss rausgekommen, war ein Nazi. weniger die Linken haben die fertig gemacht, sondern die Feigheit derjenigen, die sie hätten unterstützen müssen. Axel Springer starb vor dem Fall der Mauer als ein, glaube ich, sehr melancholischer Mensch.
Wenn wir aber mal über die Welt von Axel Springer hinausblicken, ich finde, durch dein Buch zieht sich auch die These, die Bückbürger haben die Bundesrepublik so kampflos den Linken, den Woken-Milieus, wie man inzwischen sagt, überlassen. Wie passt denn zum Beispiel die friedliche Revolution in der DDR da rein? Also DDR, sozialistischer Staat, wirfst du ja auch Frau Merkel vor, aber wie passt es dann zu 89?
Ja, das ist natürlich die Heroen, die sind natürlich die Fightbürger, also auch auch den Arbeiteraufstand in Ostberlin, ja, die sind natürlich Fightbürger, auch ein Heiner Müller, der sozusagen beides war, der schlimmste Dissident und gleichzeitig die größte Nutte des Parteiapparats. Ich gebe dir vollkommen recht, das müsste dort rein. Die war natürlich unendlich ungebückt. Und ich habe ja, gibt Texte von mir, kann man nachlesen. Ich habe die Familie Tellkamp kennengelernt, als Uwe Tellkamp hier seine Lesung hatte, die ja von links furchtbar skandalisiert wurde. Ich werde auf jeden Fall eine Lesung in Loschwitz machen und mir bedeutet das sehr viel. Aber an alle Leserinnen und Leser, und ich habe sehr viele, meine letzte Buchpremiere habe ich in Leipzig gemacht, sehr bewusst für mich Stadt der Freiheit. Und das Freistädtische an den Sachsen weiß ich sehr zu schätzen. Und die bekommen ihren Auftritt im Fightbürgertum. Und das ist nicht nur ungebückt, sondern es ist eben mutig. Und ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, weil ich glaube, es ist auch schon erzählt worden, dass mir Vater Tellkamp, also der Vater von Uwe Tellkamp, bald erzählt hat, wie das so war mit seinen beiden Söhnen, der einen in der NVA und der andere nicht, der demonstriert und was es die Entscheidung des einen Bruders ist, er möchte ungern in eine Situation kommen, möglicherweise auf seinen Bruder zu schießen. Und also was diese Milieus und diese Familie mitgemacht haben, um dann exakte Mang von dem Heinrich Böll-Schüstmilieu im deutschen Journalismus dann hingerichtet zu werden, in so, nein, hingerichtet nicht, aber gepiesackt zu werden, wie bei der Veranstaltung, da habe ich wieder so gedacht, wie lost die alle sind und wie sehr ich mich schäme für den Journalismus. Und was für eine feine Familie, die Familie Tech, habe ich auch die Mutter, die ist, ich gebe jetzt ein bisschen an, aber es hat mich richtig stolz gemacht, die mochten meine Texte so. Und wenn man sagt, ey, wenn wir diese Familien verlieren, die allesamt engagiert waren im Kampf gegen eine widerwärtige kommunistische Diktatur, dann machen wir echt alles falsch. Aber ich glaube, so der Westdeutsche, wie heißt es, der Besser-Wessi, den fühle ich total.
Und den fühlst du?
Ja, den fühle ich total, weil ich ihn auch so erlebe. Also gewissermaßen.
Also du fühlst den Vorwurf?
Ich fühle den Vorwurf, weil dieses sehr westdeutsche Milieu geht mir ja am meisten auf den Sack. Ja? Und in der Stern-Reportage jetzt da bei dem Autotreffen und so, war, glaube ich, so mit Händen zu greifen, dass halt ganz viele meiner Freunde, Autofreunde, sind halt aus Brandenburg, logischerweise, und tätowiert.
Schönes
und
Bundesland.
So. Ja, sehr schönes Bundesland.
Das und, sind für dich quasi Fightbürger. Wie ist es, wenn du die beim Autotreffen erlebst?
Die Jungs und Mädels, mit denen ich da spreche, A, die sind total bodenständig. B, die sind so vernünftig. Also jedes Autotreffen hat mehr IQ, Wissen um die Gegenwart und Verständnis dessen, wie eine Gesellschaft funktioniert, als 4 Jahre deutscher Kulturbetrieb. Wirklich kein einziger im Pen Club oder Pen Club Berlin hat so viel Verstehen von der Gegenwart.
Verein für Autoren.
Ja, wie diese Jungs. Und als ich irgendwann dann so auch eher schärfer geworden bin in meinem Ton, dann haben die gesagt, und einer von denen ich immer sehe, ist, ey Ulf, jetzt bist du da, wo ich vor 2 Jahren war. Und da ist mir so deutlich geworden, dass wir die...
Was sollte das heißen?
In der Schärfe und in der Ablehnung des Status quo. Und wir erreichen die auch. Die sind erstmal fertig mit den Milieus und Parteien, die es zu verantworten haben. Und es sind natürlich null Nazis, also so 0,0 Nazis und irgendwie schlimm und rechts, sondern ich sehe in denen ganz viel mehr Common Sense und einfach so eine grundanständige, ehrliche Art, mit der Wirklichkeit sich auseinanderzusetzen. Und dass wir diese Menschen verloren haben, also Familie Telkamp nur als Pass pro Toto, aber auch die Künstler, Schauspieler, Maler, die sich bei mir gemeldet haben, nach Shit, also ich bin richtig stolz, es waren ganz, ganz viele, auch sehr berühmte ostdeutsche Künstler und Intellektuelle, und dass ich als fränkischer Assi denen da was geschrieben hat, was sie sehr berührt, macht mich sehr stolz.
Kannst du einmal sagen, was heißt für dich, dass wir die verloren haben?
Wir haben die verloren, weil die zu Recht glauben, wir sind verrückt geworden. Wir haben sie verloren, weil die Art und Weise, wie über sie geschrieben und gesprochen wurde, eine arrogante, fast kolonialistische Art ist. Wir haben sie verloren, weil wir die Sprache verrückt gemacht haben. Wir haben sie verloren, weil wir von morgens und abends denen erzählen, wie es geht, und sie wissen es eigentlich selber ganz gut. Wir haben sie verloren, weil denen muss man nichts über die verheerende Wirkung von totalitären Systemen und Diktaturen erzählen. Und man hat einfach alles dazu getan. Man hat eigentlich so die Überzeugung gehabt, dass wir es besser wissen.
Wie sähe ein Deutschland ohne Bückbürgertum aus?
Ich halte ja jede liberale Demokratie und Gesellschaft für wandlungsfähig. Und ich glaube, das Gute ist, wenn ich jetzt zynisch wäre, müsste ich sagen, die müssen sich halt dann dem richtigen bücken, zum Beispiel einem neoliberalen Regime, einer radikalen wirtschaftspolitischen Wende. Wenn sich da entgegenbücken, ist alles super. Ist natürlich sarkastisch. Idealerweise werden die selber alle wieder zu mündigen Bürgern.
Glaubst du daran?
Ich bin ja selber mein bestes Beispiel. In dem Moment, wo du aufhörst zu denken, bist du verloren. In dem Moment, wo du wieder anfängst zu denken oder wie in meinem Fall einfach einen schweren Knall hast und Tag und Nacht immer über alles nachdenkst, kannst du gar nicht anders. Dann kannst du auch nicht hoffen. Also ich bin ja wirklich von ganz links außen in die Mitte gewandert, und es geht schon. Und
du bist die Mitte.
Ich bin sozusagen das Eichmaß der Mitte. Also hier mein rechter Arm ist rechts von der Mitte, mein linker Arm ist links von der Mitte, und hier ist die Mitte.
Ich glaube, das würden einige Journalisten, die sich auch in der Mitte sehen, anders sehen.
Ja, aber die sind links.
Okay.
Und das wissen sie auch. Das Schlimme ist, dass diese Lebenslüge einfach damit zu tun hat, dass es einfach so der Safe Space für alle geworden ist. Aber jeder, der nicht findet, dass eine Staatsquote von 51,5% Sozialismus ist, ist nicht Mitte, sondern links.
Was ist schlimmer für dich, die Brandmauer zur AfD oder die hohe Staatsquote in Deutschland?
Ich finde alles, also ich finde die Brandmauer nicht schlimm, ich finde sie einfach nur ein Fehler, und die Staatsquote ist ein Desaster für uns, und das ist auch ein Unfreiheitsgarant, weil wenn alles über den Staat geregelt wird, wird die individuelle Freiheit auf eine in dem Fall groteske Art und Weise eingeschränkt. Und dieser Raub, Steuern, nicht jeder Steuer ist Raub, aber zu viel Steuern sind auf jeden Fall Raub, und das, was wir da zugelassen haben, das ist dysfunktional, und das, ehrlich gesagt, nagt das an der Akzeptanz der liberalen Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft. Und insofern bin ich da ganz verfassungspatriotisch und sage, ich bin nicht nur die Mitte, sondern ich stehe wie eine Eins hinter diesem Grundgesetz und kämpfe dafür, und finde, diejenigen, die das auch alles zugelassen haben, die würde ich fragen, inwieweit sie eigentlich die Verfassung ernst nehmen. Eine Staatsquote über 50% passt mit meiner Vorstellung von der Verfassung nicht zusammen. Und leider sind auch die meisten Verfassungsrechtler eher links. Aber ich freue mich, habe ja ein paar, also Props an Elisa Hofen, die das Buch auch mitgelesen hat, die juristischen Kapitel. Frauke Rostalski, die mitgelesen hat, und also ich finde es total wichtig. Reinhard Merkel, der große Verfassungstheoretiker, ich bin sehr dankbar, dass sie sich alle die Mühen gemacht haben, und mit denen will ich auch im Gespräch bleiben. Sind übrigens auch sehr viele linke Intellektuelle dabei. Arndt Pollmann, Professor für Philosophie hier in der Sozialwissenschaftlichen Universität. Philipp Hoog, Professor, ich würde mal sagen, aus der marxistischen Tradition an der Uni in Kassel, super klug. Und das Tolle am Schreiben und am Denken und an Kultur überhaupt ist, jeder intelligente Mensch hat ein gutes Argument für seine Sachen. Die Dummen nicht, aber die Intelligenten ja. Und alle intelligenten Menschen verbindet eine Sache, nämlich die Neugier und die Sehnsucht nach einem anderen klugen Argument. Und das ist unabhängig von der eigenen Weltanschauung. Und in meinem Buch sind wahrscheinlich mehr linke Theorien wieder drin als irgendwelche Mitte-Konservativen.
Die haben auch nicht so viele Theorien, könnte man sagen.
Naja, es gibt im 20. Jahrhundert schon große Philosophen, also Martin Heidegger oder die Wendung Chelsky kommt vor. Aber für mich war viel interessanter zu sehen, wie kann ich denn mit Jürgen Habermas begründen, dass die Brandmauer falsch ist. Und das geht. Und
wie hast du das begründet? Kannst du das kurz podcastfreundlich zusammenfassen?
Naja, im Grunde genommen ist seine Vorstellung, er ist ein Kommunikationsidealist, also das Wesen der Demokratie, deliberative Demokratie ist eigentlich, dass jedes Argument gehört wird und die Gesellschaft ein Miteinander von miteinander Diskutierenden sind. Die Grundsatzvoraussetzung ist, dass es keine asymmetrischen Kommunikationsvoraussetzungen gibt. Und was ist asymmetrischer in der Kommunikationsvoraussetzung als eine Minderheit, die in der Mehrheit sagt, darüber darfst du nicht reden. So. Und dann der ÖRR, so wie er jetzt ist, ist auch Teil, also die sind alle Habermas, hat ja am Ende seines Lebens dieses tolle Gespräch mit Ratzinger gehabt und ich glaube, der hat geahnt, dass sein eigenes Milieu da viel Mist gebaut hat. Und wenn wir eine symmetrische Kommunikationsvoraussetzung haben, dann haben wir auch andere Talkshow-Voraussetzungen und so. Also wenn man so will, kann man sehr gute Argumente von Habermas in dem Buch finden, die eigentlich deutlich machen, dass die Brandmauer keine wirkliche demokratische Idee ist.
Es würde mich interessieren, was soll denn passieren, wenn die Brandmauer weg ist? Also was stellst du dir da konkret vor oder bist du einfach nur dafür, sie abzuschaffen? Also es hieße ja im Umkehrschluss, Mehrheiten mit der AfD-Koalition Zusammenarbeit.
Naja, also von der Koalition ist die Partei ganz weit entfernt, die AfD.
Meinst du?
Ja, ich glaube, Stand heute ja. Die müssen ja auch in den die Brandmauer hat ja vor allem den Radikalen in der AfD und ihrem Umfeld geholfen. Benedikt Kaiser.
Das sagen die auch.
Ja, weiß ich. Benedikt Kaiser ist ja also einer der
Neurechter Vordenker.
Neurechter, kluger, fränkischer Vordenker. Alles Schlimme kommt aus Franken. Und der jubelt natürlich, wenn die Unionsanhänger sagen, wir wollen keine Koalition mit der AfD in der Mehrheit. Und dann sagt er, hey, guck mal, wir machen keine Koalition. Das ist das Milieu, das sagt, wir wollen keine Melonisierung der AfD. Wir wollen Rechtsaußenpolitik so radikal wie möglich. Und dann gibt es eben andere Figuren, die das nicht so sehen. Und für mich wäre in der jetzigen Situation, ihr merkt, wie konsistent ich denke, hier ist ein Papier. Ihr schreibt jetzt Wirtschafts-, Fiskal- und Ordnungspolitik auf eure 10 Punkte. Worum geht's euch? Was sind eure Steuersätze?
Das soll die AfD machen.
Das soll die AfD machen, um dann zu sagen, okay, dann können wir über eine Duldung reden oder wir setzen die 10 Punkte.
Aber das gibt's ja schon, die haben ja ein Wahlprogramm und ein Regierungsprogramm. Ja,
das ist weiterhin, also der Running Gag ist ja der Steuer, also der Rentensatz von 70%. Das haben sie jetzt überarbeitet. Nee, es gibt hier in Sachsen-Anhalt, da ist der Till Schneider oder wie auch immer der heißt, der Typ, der das geschrieben hat.
Und da gibt's Till Schneider.
Ja, ich glaube, also sehr geehrter Herr AfD-Regierungsprogrammschreiber, aber ich will nur sagen, da gibt's schon sehr, also wenn man die Texte, ich habe mir die Kapitel von Höcke angeguckt über Kapitalismus, das hat mit dem, was ich mir, also das ist nicht koalitionsfähig. Und wenn wir
das geht in Richtung Antikapitalismus und Verteilung.
Das ist halt so ein völkisch. Also das Geile am Kapitalismus, warum ich ihn liebe, weil der Kapitalismus, wenn du irgendwo, und ich komme dann gleich auch, dass ich das ja auch in meinen Büchern davor ja schon geschrieben habe, als ich noch ein Linker war. Wenn du irgendwo in der abgelegensten Ecke der Zivilisation eine grandiose Idee hast, und es kann eine ästhetische sein, eine kulturelle oder aber eine politische, und du hast das Gefühl, das braucht die Welt jetzt, dann ist es vollkommen egal, ob das eine schwarze Queer-Muslima diese Idee hat oder ein adliger Herrenmensch aus der sächsischen Schweiz. Es ist am Ende, kommt es auf die Idee an, um wie du es triggerst. mein Beleg und wer es nachweisen, DJ Culture, also die Entstehungsgeschichte der erfolgreichsten popkulturellen Innovationen der vergangenen 50 Jahre, die jemanden wie Barack Obama erst möglich gemacht haben, wurde in den Ghettos von Harlem und der Bronx entstanden. Und das erste Mischpult hat Grandmaster Flash, der ein Elektro-Lehrling war, selbst zusammengelötet. Mit 0 Euro haben die praktisch eine neue Popkultur erfunden. Von nirgendwo. Wer den Elvis-Film gesehen hat, das war der schwarze R&B, der Rock'n'Roll möglich gemacht hat. Und Elvis hat das einfach da mitgeklaut. Und so ist Kapitalismus. Was geil ist, wird Erfolg haben und der Erfolg interessiert sich nicht für Hautfarbe und sexuelle Orientierung und meine größte Liebe gilt der Hausmusik. Und als ich in New York die Doktorarbeit geschrieben habe, 93, 94, und du merkst, mein Herz ist schwer, wenn ich da, ich seufze da. Ich stand im Shelter, glaube ich, 92, wo dann so, ich muss hierher kommen. In einem schwulen Club, schwarz und Chicanos, 90% der Leute, weiß, 7%, aber schwul. Und ich war praktisch einer von 30 wahrscheinlich oder 50 weißen Hetero. Und ich wusste da, und ich wusste auch, dass ich die Doktorarbeit darüber schreiben werde, das ist die Zukunft und die Schönheit von sowas und auch die große Dankbarkeit, dass die mich so herzlich aufgenommen haben. Der kleine weiße Spacken, der jeden Mittwoch in der Soundtrack Bar da stand, bis die Tür steht und gesagt, come on, Ophie, und so. Und dann stand ich da. Und wenn ich am Freitag in den Mittwoch war so gemischt und Freitag war gay only und das war schon zum Teil etwas ruppig. Und dann hat der Türsteher, Willy Ninja, es war einer, der Woking hat gesagt, ey, ist zu Frankie Knuckles gegangen, einem der berühmtesten DJs, that's my friend Ophie and he's writing this PhD thesis on DJs und so. Und dann haben die auf mich aufgepasst. So. Und deswegen sage ich, Kapitalismus kennt kein Ressentiment. Und dann sind wir wieder bei Höcke und ein Kapitalismus, der dieses Ressentiment will. Eine AfD, die ein völkisches Argument einbringt, mit der kann es keine Koalition geben. Aber
jetzt würden die Kritiker sagen, das Völkische steht ja nicht im Programm. Also woher willst du wissen, was sie machen, wenn sie regieren? Naja,
das Völkische kann man ja dann verproben. Wir sehen, dass sich da was geändert hat, eine Reaktion an dem Beten von Matcha, dass man sieht, Jonathan Tah, es gab ja auch im europäischen Rechtsradikalismus, Jean-Marie Le Pen hat gesagt, das ist nicht meine Nation, Le Bleu, das ist nicht die französische Nationalmannschaft. Warum? Weil da 4/5 der Mannschaft schwarz waren, aus Afrika kam. Und wir sehen, dass das gibt diese scheußliche, dumme Bemerkung von Gauland, er hätte Boateng nicht gerne als Nachbar. Was anderes als rassistisch soll so eine Bemerkung sein? Ich hätte Jerome Boateng natürlich gerne als Nachbar, weil ich wüsste, wenn ich ihn...
Aber inzwischen ist er für körperliche Gewalt verurteilt.
Ja, aber wir wissen selber, dass es damit nichts zu tun hat. Und ich hätte ihn gerne als Nachbar. Warum? Weil ich weiß, in dem Moment, wo der wohnt, ist mein Viertel einfach mehr wert. Aber ich habe jetzt Christian Lindner in meinem Viertel, also es ist besser geht's gar nicht. Und ich glaube, dass das rassistische Ressentiment oder sagen wir überhaupt jede Form von Ressentiment unverträglich ist mit dem Kapitalismus, wie ich ihn verstehe, nämlich als chancengerecht für alle. Und deswegen glaube ich auch daran, dass eine kluge AfD, ich finde Maximilian Krab blinkt ja in diese Richtung, eine ist, du musst für die Migranten sein und die mitnehmen, weil da gibt es auch lustige Videos, gibt ja diesen einen Boumaier aus dem, glaube ich, Abu Chaka Clan, so ein Rapper, der sagt, ey Bruder, die wählen jetzt alle AfD. Und es gibt ja auch diese Videos von extrem gut Deutsch sprechenden, aber immer noch mit so einem migrantischen Singen, ey, nee, ich werde die AfD wählen. So. Und da sagt doch der eine K... raus, das Wort kann ich gar nicht benutzen, ne? Und aber sie sind doch selber, ja klar, ich bin selber KKK, aber trotzdem, so geht's nicht weiter. So. Und das ist eher eine AfD, die sich eher an Trump orientiert als an Putin. Und das ist die Schneise. AfD, die nach Moskau oder St. Petersburg fährt. Lächerlich.
Zum Wirtschaftsforum.
Die AfD, die einen westlichen Kapitalismus will. Und so, natürlich muss man mit denen reden.
Also was du beschreibst, ist für mich so die Weidel-AfD versus die Höcke-AfD.
Frau Weidel kann ich nicht einordnen, weil die mir super suspekt ist. Weil ich finde, die ist ein uncharismatischer Roboter. Und ich bin sehr gespannt, ob sie mal...
Ein Roboter, das finde ich hart.
Ja, so, ich finde so, ich weiß nicht, warum sie sich vor uns versteckt. Also die ist wirklich sehr...
Uns ist Medien oder...
Überhaupt. Ich habe sie noch nie locker gesehen. Also auch, die hat ja eine Uniform an.
Ich glaube, und das liegt an den Anfeindungen, ja, über Jahre.
Ja, mag so sein. Aber da kann ich nur sagen, Guido Westerwelle hatte auch viele Anfeindungen, wie du weißt. Und hatte einfach so eine rheinische gute Laune und eine Maggie Thatcher, also das ist ja ein Role Model, eine Golda Meir, also auch Frau und so. Es geht mir hier nicht um eine Dämonisierung von ihr, aber ich sage dir, wenn alles Weidel nicht alles Weidel wäre, sondern Giorgia Meloni, wäre die AfD jetzt bei 40%. Und wenn jetzt Frau Weidel, weil das hängt ja nicht von meinem Geschmacksurteil ab, ich werde weiterhin stur CDU, FDP wählen, aber...
Obwohl du so enttäuscht bist von Friedrich Merz.
Ich sehe ja die Geschichte der Partei und dieses Buch erzählt die Geschichte dieser Partei und ihrer unglaublichen Köpfe. Ich wähle dann einfach in Gedanken Helmut Kohl, Franz Josef Strauß, Alexander Dobrindt.
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, wolltest noch was zu Frau Weidel sagen?
Naja, ich glaube, wenn Frau Weidel diejenige ist, die einen Vertrag rausverhandelt, eine Duldung, ich meine, die Frage ist ja, kann die CDU, hat die überhaupt noch die Stimmen, um der AfD irgendwas abzuringen? Also die Frage, die Machtfrage stellt sich ja
also
mittlerweile anders.
Also zuletzt hat ja Alice Weidel, AfD-Co-Parteichefin, angeboten, ja, also vergiftetes Angebot, Friedrich Merz müsste man austauschen, aber dann würde die Fraktion eine Minderheitsregierung und wirtschaftliche Vernunft unterstützen.
Ja, also das würde ich gerne mal wissen, was Sie darunter verstehen. Aber wenn eine CDU...
Naja, ich glaube, Alice Weidel ist gar nicht so weit von dir weg. Die wäre, der ist die Staatsquote auch zu hoch.
Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob sie so weit von mir weg oder nah ist. Das ist aber auch gar nicht mein Argument. Ich habe ja ein ganz formales Argument benannt. Wir müssten über Wirtschaft und Finanzen und diese Themen, mich würde mal interessieren, wo die da stehen. Dann gibt's ja noch ein paar außenpolitische Sachen, die ein Dealbreaker wären. Also eine AfD, die sich Richtung Russland und Putin orientiert, ist leider auch nicht mal duldungsfähig und Europa braucht ein Bekenntnis. Und dann aber, wir wissen es ja einfach nicht so genau, weil die AfD auch O-Ton Gauland ein gäriger Haufen ist, wo, in welche Richtung gärt's denn da? Und ich glaube, die Gespräche verändern Dinge. Ich habe das ja auch Twitter jetzt gemacht. Es fällt ein paar Leuten schon auf, dass ich Accounts und Leute mit reinnehme in meinen Feed, die vor einem Jahr noch bäh gewesen wären. Und ich sehe übrigens, das ist das einfachste Sozialexperiment. Ich habe relativ große Accounts. Und in dem Moment, wo ich die umarme, einfach sagen, das sind echt kluge, rechte Accounts, bitte folgen, dann sind sie wirklich, sie folgen mir. Ich so, ja klar, ich finde das super. Dann ändern die auch ihren Sound, weil sie sagen, ey, wenn ich jetzt jemanden wie Ulf Poschert, der einfach die Mitte ist, wenn der es okay findet mit mir, dann spare ich mir vielleicht meine 7%, die ein bisschen unappetitlich sind.
Also Strategie der Umarmung.
Nee, Strategie von Habermas im Sinne, die Asymmetrien abbauen. Und ich finde auch jemand wie Annabel Schunke, dass sie mit dem, was sie durchgemacht hat, so in Sachen Verfolg und so. Also
ist eine AfD-nahe Influencerin, würde ich mal so beschreiben.
Ja, war früher, wenn ich das weiß, in der CDU, ist jetzt wahrscheinlich da nicht mehr. Aber ich finde einfach, wir können nicht jeden ausschließen aus Debatten, nur weil er ab und an mal etwas postet. Finde ich auch nicht meins, aber... dass sie so verfolgt wurde, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da Staatsanwaltschaft, du musst zahlen und so weiter. Ich glaube, wir müssen offener miteinander sprechen und das inkludiert ja bei mir auch wirklich, ich gehe ja gerne zu Linken, wie auch da in Wien oder jetzt bei der Taz. Warum? weil es noch niemand kontaminiert hat, wenn er mit grundsätzlich ganz anders denkenden Menschen spricht. Und nochmal, in dem Buch hat steht auch heute in der Süddeutschen, immer nicht geguckt, wie der hat da, ja, das wird zur Kenntnis genommen und auch sehr geschätzt. Also der bietet ein breites Spektrum von Leuten an, mit denen er gesprochen hat.
Ja. Ich habe nochmal eine Klischeefrage. Wo begegnest du Menschen, die dir Mut machen, dass es besser geht und dass Deutschland es besser kann?
Unternehmer. Ich mache alles für Unternehmer und ich mache alles für Aufsteiger. Ich habe es auch einem Freund gezeigt, weil ich kriege ja auf Instagram wirklich viele Nachrichten. Dann gibt es immer die schon irgendwie mit dir interagiert und jetzt mit dem neuen Buch neu. Und es waren leider alles nur Jungs, also ich weiß nicht warum, 4 Jungs mit Migrationshintergrund, 3 geflüchtet. Ey Ulf, vielen Dank. Und ich lese dein Buch, ich habe mein Studium so und so und so. Und da habe ich gesagt, ey, guck dir das mal an, wie geil. Und dann sagen sie, ey, du sprichst uns aus der Seele. Und dann sage ich, ey, ich mache das für euch. Weil wenn du nichts hast, wenn du einfach gar nichts hast und kommst mit leeren Taschen, 4-jährig hier im Land, Kultur ist der Fremd, Sprache ist der Fremd. Und dann schaffst du es, schaffst ein Abitur, studierst und willst es in dem Land packen. Und dann sind die Milieus, die sagen, das wollen wir eigentlich rechtzeitig, aber es passt dir nicht, wenn du sagst, ich will Steuern runter, ich will so und so und so. Es sind die Unternehmer und es sind die Aufsteiger und es sind so migrantische Biografien, um persönlich zu enden. Auch so jemand wie Cem Özdemir. So eine Biografie, großartig. Und darum geht's. Und das muss die Dynamik der gesamten Gesellschaft werden. Aufstieg, Ambition, weniger verlogenen Idealismus. Einfach jeder arbeitet bis zum Umfallen. Oder die Genies, die das nicht müssen, die arbeiten weniger. Mein geliebter Podcast-Kollege Daniel Stelk sagt, Ulf, ich bin für Work Smart. Und ich habe gesagt, ich bin ein bisschen dümmer als du, Daniel. Ich bin für Work Hard. Und ich finde, beides muss drin sein. Und für diese Menschen, die sich anstrengen, Ambition, um ganz bei sich selbst anzukommen. Es geht nur in einer freien Gesellschaft, in der der Staat dich nicht gängelt und reguliert und dir dein hart verdientes Geld wegnimmt. Ich will einen Spitzensteuersatz von 35%. Ich will keinen Cent mehr zahlen. Und wer das liefert, egal in welcher Koalition, ja, freue ich mich.
Hat deine Stimme.
Meine Stimme bleibt erstmal bei den beiden Parteien, aber da freue ich mich über welche Konstellation auch immer, die das einlöst.
Das sagt Ulf Poschert. Ulf, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal mit mir zu sprechen. Du warst jetzt schon zum zweiten Mal zu Gast.
Es ist jedes Mal ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Eure Meinung und Kommentare gerne an machtspiel@nzz.ch. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin. Tschüss, tschüss.